So, guten Morgen. Ja, der Psalm 23. Erst dachte ich, was kann man da überhaupt drüber sagen? Den kennt ja jeder auswendig. Braucht man ja gar nicht mehr viel zu sagen. Ich denke auch, das ist der Psalm, wo die meisten Leute wirklich, ja, selbst wenn sie nur, Entschuldigung, wenn ich das so sage, wenn sie kirchlich geprägt sind, diesen Psalm einfach können. Vielleicht so ähnlich wie das Vaterunser. Man kann diesen Psalm einfach, weil man ihn vielleicht sogar in der Schule gelernt hat, je nachdem, in welcher Schule man war. Aber das ist einer der bekanntesten Psalmen. Der König David, denke ich, hat es auch durch sein Leben vorher als Hirte so erlebt, was er da so schreibt. Das kommt aus seinem persönlichen Herzen. Das ist jetzt nichts, was er sich irgendwie ausgedacht hat oder so, sondern das hat er persönlich erlebt. Ich lese ihn nochmal vor, im Psalm 23 von David, ein Psalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens oder im Tal der Finsternis, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens, und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Ein wunderbarer Psalm. Der bekannte Baptistenprediger Charles Spurgeon hat es auch so gesagt. Er hat gesagt, das ist die Perle unter den Psalmen. Es ist ein super, super wertvoller Psalm. Ich will gar nicht auf irgendeine klassische Gliederung eingehen, wie der jetzt aufgegliedert ist. Aber er fängt an mit, der Herr ist mein Hirte. Wenn wir auch überlegen, dieser Psalm ist ja auch oft so ein Psalm, den man so auf die Wolldecke stickt oder als Poster an der Wand hängen hat oder so andere Dekorationssachen damit macht in der Wohnung. Manchmal ist es einfach nur die Quelle für irgendein Bild oder ein Gemälde gewesen. Es ist aber viel mehr als das, als dass man sich diesen Psalm als Poesie anhört. Es ist viel mehr. Dieser Psalm, der lädt uns ein, einen neuen Lebensstil zu haben. Ein Leben zu führen, als wäre Gott direkt neben dir. Also in der absoluten Gegenwart Gottes befindest du dich und so lebst du. Und das widerspiegelt so ein bisschen dieser Psalm, nicht nur so ein bisschen, sondern das widerspiegelt dieser Psalm, dass das der König David so erlebt hat. Und dieser Psalm, wenn man ihn mal aufmerksam liest, dann beinhaltet der so viel Liebe Gottes für uns, wie wir uns jemals, niemals vorstellen könnten. Er vermittelt Sicherheit und Geborgenheit, er vermittelt einen Lebenssinn, er vermittelt Hoffnung, er vermittelt Freude und Sorglosigkeit. Und ich glaube, das können wir wirklich brauchen, auch in dieser Zeit, jetzt gerade so ein bisschen, wo vielen Menschen es nicht sehr gut geht, auch finanziell, auch von der Arbeit her. Und dass diese Menschen, ich hoffe, dass viele dieser Menschen auch diesen Psalm dann lesen oder sich daran erinnern, was sie vielleicht mal in der Schule auswendig gelernt haben und dann eine Beziehung zum Herrn Jesus finden. Also diesen tiefen Frieden kann ich haben, wenn ich sagen kann, der Herr ist mein Hirte. Und dann kann ich trotzdem, es mir vielleicht schlecht geht, auch noch feiern. Und das noch im Angesicht meiner Feinde. So wie es im Psalm dasteht. Selbst bei Krankheiten oder Sorgen oder bei Leid oder wenn der Tod vor der Tür steht, kann ich gewiss sein, dass der Herr mein Hirte ist. Also dieser Psalm ist wirklich randvoll mit Hoffnung und Freude und Liebe. Trotzdem wird er oft auf Beerdigungen und so weiter zitiert oder wenn Leute vor dem Tod stehen. Sicherlich hat es seine Rechtfertigung. Aber ich persönlich sehe diesen Psalm eher als ein Muntermacher, sage ich jetzt mal so, für mein geistliches Leben. Wie gesagt, ich hatte dieses Jahr auch sehr viel verrückte Situationen. Das ist ja auch ein verrücktes Jahr gewesen mit dieser Pandemie. Und ich habe oft Situationen gehabt, wo ich diesen Psalm dankbar aufsagen konnte und in Situationen reingehen musste, wo ich wusste, okay, jetzt brauche ich irgendwie Hilfe und jetzt, was mache ich jetzt? Und ich war dankbar, dass ich diesen Psalm einfach aufsagen konnte und wusste, okay, der Herr ist mein Hirte. Und wenn man diesen Psalm weiterredet und weiter darüber nachsinnt, was da drin steht, dann wird es dir eine ganz wertvolle Sache. Und ich sag's euch wirklich, das führt dich in einen Frieden, den du so vielleicht gar nicht kanntest vorher. So, also der Psalm beginnt, der Ralf hat es auch schon gesagt, ich habe es auch jetzt schon ein paar Mal gesagt, der Herr ist mein Hirte. Das ist eine grundlegende Wahrheit, die dieser König David erfahren hat. Und es ist für ihn der Herr. Im hebräischen Text steht hier Yahweh. Also Yahweh ist mein Hirte. Und wir wissen noch aus unserer Bibelstunde, aus dem 2. Mose 3, Vers 14, dass Yahweh bedeutet, ich bin. Man könnte auch sagen, ich bin der, ich bin. Andere Übersetzungen habe ich noch gefunden. Ich bin für dich da. Dieser Ich Bin beinhaltet sozusagen unseren so souveränen Gott. Dieser Name Yahweh steht da mit einem besonderen Hintergedanken, denke ich. Weil sich nämlich in diesem Namen Gottes die komplette Souveränität seiner Person verbirgt, sage ich jetzt mal so. Also wenn ich wünsche mir das und ich bin vielleicht ein bisschen näher gekommen, wenn ich diesen Psalm auswendig mir vorsage dieses Jahr, und sehr häufig das getan habe, dass ich ein bisschen näher gekommen bin dem Lebensstil, dass ich merke und spüre, dass Gott bei uns ist. Wie eben dieser gute Hirte in der Nähe seiner Schafe ist. Ich möchte für mich persönlich haben, dass es ein Lebensmotto wird, dass es eine Veränderung bringt in meinem Leben, dass eben diese Ängste, die wir haben und sich wandelt in Furchtlosigkeit, dass wir die Sorge, die wir haben, in Vertrauen wandelt, dass wir vielleicht das Eingeengtsein, was wir vielleicht in unserem Alltag manchmal spüren, sich in Freiheit wandelt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zum frischen Wasser. Ach, ein wunderschönes Bild, wenn man sich das so bildlich mal vorstellt. Grüne Wiese, Schafherde drauf, wirklich saftig grüne Wiese. Also nicht nur grüne Wiese, sondern so richtig so eine Frühlingswiese, wo alles gerade so explodiert an Pflanzen. Frische Kräuter, Blumen, man riecht alles plötzlich ganz anders. Und dazu noch im Hintergrund eine schöne Quelle, wo Wasser aus dem Boden gedrückt wird, frisches, klares Wasser. Quellwasser. Der Hirte sitzt auf einem Stein in der Nähe, sein Stab und Stecken in der Hand, Schlappmütze auf dem Kopf, verwetzte Jeans vielleicht an und seinen Mantel. Das ist doch ein schönes Bild, was wir uns da bei diesem Vers vorstellen können. Mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zum frischen Wasser. Sorglosigkeit und Schönheit, volle Wärme kommt dabei rüber. Aber nur so lange, bis mir einer ins Ohr flüstert, Viktor, du bist eines von diesen Schafen, denk dran. Ich bin nur ein Schaf in dieser Herde. Manchmal wollen wir gar kein Schaf sein. Manchmal wollen wir einfach lieber ein Held sein. Man könnte sich auch vorstellen, das könnte doch auch heißen, der Herr ist mein Herrführer und ich bin sein bester Soldat. mit der Aussicht, vielleicht nochmal einen Orden zu kriegen, weil ich so ein toller Soldat bin. Der Herr ist mein Chef und ich bin der beste Manager in seinem Team. Nee, das steht da nicht. Das hat nichts mit Heldentum zu tun, was hier steht, was der König David da gesagt hat, sondern es hat damit zu tun, dass er gesagt hat, er ist ein Schaf. Er vergleicht sich hier mit einem Schaf. Oder er stellt sich in die Rolle eines Schafes. Dass ich kein Held bin, da kann ich mir ganz, ganz schnell ein paar Fragen stellen und stelle dann fest, dass ich wirklich kein Held bin. Wenn ich mir die Frage stelle, habe ich meine Emotionen im Griff? Ich bin niemals mürrisch oder schlecht gelaunt. Ich bin immer fröhlich und wünsche mir und meinen Mitmenschen das Beste. Die zweite Frage wäre, die ich mir stellen kann. Ich bin mit allen Menschen im Reinen. Alle meine Beziehungen sind tadellos. Ich habe gar keine Probleme mit meiner Frau. Alles stimmt. Ich bin immer liebevoll und es passiert mir nie, dass ich andere Menschen übersehe. Das passiert mir leider manchmal oft. Ich bin manchmal da so oberflächlich, dass ich noch nicht mal die Leute anschaue beim Sprechen. Dritte Frage, die ich mir stellen kann, ich fürchte mich vor nichts und niemand. Und wenn ich Angst habe, dann ist es so, wie wenn eine Kugel auf eine gehärtete Stahlplatte trifft, die prallt einfach ab. Ich brauche mich nicht fürchten, wenn ich im Fernsehen was vom Dritten Weltkrieg geredet wird oder die Weltuntergangsstimmung immer größer wird. So ist es nicht. Ich fürchte mich auch manchmal. Manchmal denkt man vielleicht sogar, oder ich auch, ich brauche gar keine Vergebung, das war doch gar nicht so schlimm. Ich brauche keine Vergebung, meine Weste ist so weiß wie der Schnee, der jetzt im Winterberg gefallen ist. Und meine Gedanken und Fantasien, die sind so sauber wie Omas Küche. Das ist nicht so. Das weiß ich ganz genau. Ich habe noch nie gelogen, ich habe noch nie gestohlen, ich habe noch nie betrogen. Wenn ihr in mein Innerstes schaut, das könnt ihr übrigens jederzeit, da werdet ihr nur Wahrheit und Ehrlichkeit finden. Das ist natürlich Quatsch, das merkt ihr und wenn ich das zusammenfasse, wir haben unsere Emotionen nicht immer im Griff und unsere Beziehungen sind alles andere oft als harmonisch. Es gibt Dinge und Umstände da einfach in unserem Leben, die uns Angst machen. Und wir sind nicht frei von Schuld und Versagen. Also, ich will darauf hinaus, dass dieser Vergleich mit dem Helden, in dem wir uns vielleicht ganz gern mal sehen, auch, Entschuldigung, wenn ich das so sage, Glaubenshelden, es ist besser, glaube ich, der Vergleich, sich als Schaf zu sehen, wie es der König David getan hat. Weil wir einfach erkennen müssen, dass wir nicht alles in unserem Leben im Griff haben. Und wir brauchen jemanden, der uns zur Quelle führt, der uns zum frischen, saftigen Gras führt, der unseren Kopf klar macht, der unser Herz wieder sauber macht. Wir brauchen jemanden, der uns an die Hand nimmt, wenn es dunkel wird. Gestern Abend waren wir mit unseren Buben spazieren im Wald und dann wurde es dunkel. Und ich hatte plötzlich zwei Jungs an der Hand, die sonst immer wegrennen. Die brauchen Schutz und Sicherheit. Und so lieb sind die schon lange nicht mehr an meiner Hand gelaufen. Es war einfach dunkel. Sie hatten Angst. Wir brauchen jemanden, der uns montags morgens hilft, mit Zuversicht in die neue Woche zu gehen. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr montags morgens auf die Arbeit fahrt und denkt, oh, was wird es jetzt wieder bringen, die Woche. Wir brauchen jemanden, der dabei ist, wenn wir ein schwieriges Gespräch zu führen haben. Wir brauchen jemanden, wenn wir zum Arzt gehen und eine Diagnose abholen, die wir vielleicht erwarten. Wir brauchen jemanden, wenn wir merken, dass unsere Kraft nachlässt, weil wir eben nicht mehr zu den Jüngsten gehören und merken, okay, das ist vielleicht mein letzter Lebensabschnitt. Wir brauchen jemanden, der uns in den Arm nimmt, auch wenn wir Mist gebaut haben. Ich denke noch an eine Predigt, die der Ralf mal gehalten hat über die Schafe. Ich habe so ein bisschen behalten, dass Schafe dumme, ängstliche, schreckhafte, wehrlose, orientierungslose und unselbstständige Tiere sind. Die sind noch nicht mal in der Lage, sich selbst sauber zu halten, und weil sie eben so dumm sind, bleiben sie beim Gewitter stehen und kriegen einen Schauer ab und werden dadurch zufällig wieder ein bisschen sauberer. Also Schafe sind wirklich jetzt nicht so die Intelligenzbolzen unter den Tieren. Und es gibt nichts, was man sich weniger wünscht zu sein als ein Schaf, sage ich jetzt mal so. Und aber trotzdem hat sich David in diese Stellung begeben. Dieser Psalm, der vermittelt uns die Botschaft, dass Gott der Hirte ist, der dein Leben für dich in die Hand nehmen will. Der Herr ist mein Hirte. Insgesamt hat dieser Psalm 6 Verse. Je nach Übersetzung sind es so 96 Worte. Und jedes dieser Worte versucht zu vermitteln, dass der Herr der gute Hirte ist. Und er will unsere Konzentration komplett auf Gott richten. Da steht auch nicht, der Herr ist der Hirte, sondern David sagt, der Herr ist mein Hirte, sein persönlicher Hirte. Gott, der Herr ist souverän, er braucht mich nicht, sondern ich brauche ihn. Vers 2, er weiß, was ich brauche. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zum stillen Wasser oder zum frischen Wasser. Der Herr weiß meine Bedürfnisse. Und ich habe mal so einen Tatsachenbericht gelesen von einem Hirten. Ich weiß gar nicht, ob der Ralf den damals auch zitiert hat, den Philipp Keller. Sagte jetzt, okay, dann darf ich das mal wiedergeben, was der so berichtet hat. Der ist Hirte als auch Theologe, und der hat beschrieben, in seiner Schafherde gab's ein verrücktes Schaf. Er hat seine Schafe auf gute Weiden geführt und dann ein Zäunchen drum gemacht. Und ein Schaf war so ein verrücktes Schaf, das lief laufend am Zaun entlang und hat sich immer irgendein Schlupfloch gesucht, um da rauszukommen und woanders zu grasen. Nicht dort, wo das gemeine Volk grast, sondern es wollte was Besseres sein. Und dieses Schaf, was ständig ausgebüxt ist, hatte eigentlich, wie er sagt, einen richtigen Nachteil, weil da, wo es hingegangen ist, da gab es kein frisches Gras mehr, sondern es stand manchmal so auf so einer ganz plattgetretenen Ebene, wo gar nichts mehr frisch und lecker war. Manchmal erkenne ich mich auch darin, dass ich so ausbrechen möchte aus diesem frischen, saftigen Bereich, den mir Gott eigentlich schenken möchte. Und zu diesem Schaf fand ich einen schönen Vers in Jesaja 53, Vers 6, den ersten Teil. Und da heißt es, wir gingen alle in die Irre, wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Die Bibel dramatisiert das. Das ist nicht nur ein Schaf, was da ausbüchsen will. Das sind wir alle. Das steht in Jesaja 53, Vers 6, den ersten Teil. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, jeder sah auf seinen Weg. Vers 3, er erquickt meine Seele. Im hebräischen Urtext soll wohl heißen, oder wird übersetzt, eigentlich steht da, er bringt mich zur Umkehr. Warum die das jetzt nicht so übersetzt haben ins Deutsche, weiß ich nicht. Er erquickt meine Seele, passt aber auch. Weil wenn ich zur Umkehr gelange, dann ist meine Seele wieder erquickt. Weil in dem Moment, wo ich eben so ein Schaf bin, was ausgebüxt ist und wieder merke, oh, es ist vielleicht sogar besser, ich gehe wieder auf diese saftige grüne Weide, und diese Umkehr erquickt wieder meine Seele. Der Herr, der unser Hirte ist, er möchte nämlich, dass wir zu dieser Ruhe kommen, zu dieser Umkehr kommen in unserem Leben, um zu erkennen, dass er derjenige ist, der für uns sorgt, der uns das Beste geben will, was wir uns vorstellen können. Er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, heißt es weiter, um seines Namens willen. In anderen Übersetzungen steht, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Aber ich finde das mit dem Pfaden der Gerechtigkeit eigentlich schöner übersetzt für mich persönlich. Wenn man das so betrachtet, diese Pfade der Gerechtigkeit, das ist der Weg, den der Herr Jesus gegangen ist. Diesen gerechten Pfad musste der Herr Jesus gehen und er ist ihn gegangen, weil er gehorsam war dem Vater. Wie wir es in der ersten Stunde jetzt erlebt haben. Seine Pfade, die Gott uns zeigt, er leitet uns darauf, das sind diese Pfade, die zum sicheren Ziel führen, nämlich zu unserer Gerechtigkeit. Und diesen Pfad ist der Herr Jesus, wie gesagt, schon vorgegangen. Und warum tut Gott das? Um seines Namens willen steht hier. Er tut es, weil er uns liebt. Eigentlich eine ganz einfache Antwort. Um uns seine Liebe kundzutun, um uns seine Größe auch kundzutun, leitet er uns auf diesen Pfaden der Gerechtigkeit. Gott möchte, dass Menschen gerettet werden. Es ist sein Wille, dass Menschen gerettet werden, auf diese Pfade der Gerechtigkeit kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4 kennen wir. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Das ist Gottes Wille, dass wir dahin kommen, auf diesen gerechten Pfaden zu laufen, um seines Namens willen, weil er uns unendlich lieb hat. Vers 4. Und wenn ich auch wanderte im finsteren Todestal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Die Frage ist nicht, ob ich durch ein dunkles Tal in meinem Leben mal gehen muss, sondern die Frage ist, wer ist da bei mir in diesem dunklen Tal? Und wenn ich sagen kann, der Herr ist mein Hirte, der mit mir da durchgeht, dann ist das schon eine ganz, ganz klasse Sache. Ich stelle mir so ein Tal in Israel vor, ich war da leider noch nie, der Raimund war da schon, so ein tiefes Tal, wo rechts und links so hohe Wände sind, dass noch nicht mal Sonnenlicht richtig reinkommt. Und so ein Schäfchen, ich kann mir echt schon vorstellen, wenn die wirklich so sind, wie wir gesagt haben, dann kann so ein Schäfchen da so richtig Panik bekommen, weil es gar nicht weiß, wo es jetzt lang geht und was da eigentlich los ist. Wir haben die Zusage Gottes, dass er bei uns ist. Er will mit uns wandeln. Das in dem Psalm 1, den ich vor Wochen mal zitiert habe, da ging es ja auch um das Wandeln mit Gott. Und Gott will mit uns wandeln und er wandelt mit uns auch in diesem Tal der Finsternis oder in dem finsteren Tal. Und er hat es ja auch selbst gesagt, indem er seinen Sohn sandte, dass er bei uns sein wird. Gott wurde Mensch im Herrn Jesus Christus und in seinem Namen Immanuel, Gott mit uns, bestätigt Gott das. Gott will mit uns sein und er bestätigt es uns auch in Matthäus 28, Vers 20. Ich bin mit euch oder ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. So fürchte ich kein Unglück. Das ist jetzt so eine Sache mit dem ich fürchte kein Unglück. Also ganz ehrlich, wenn wir jetzt alle ehrlich sein müssten, müssten wir alle die Hand heben, wenn ich euch frage, fürchtet ihr euch auch in eurem Leben? Es ist so, wir fürchten uns verrückterweise. Und ich habe so einen Vers, an dem ich echt zu knabbern hatte, sehr oft schon. Und wenn ich den lese, ich lese ihn mal vor, 1. Johannes 4, Vers 18, den kennt ihr auch, den Vers. Die Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollkommen in der Liebe. Als ich das gelesen habe, ich bin nicht vollkommen in der Liebe, weil ich fürchte mich. Also ich gebe es ja zu. Ich fürchte mich. Also sagt mir, wenn ich was Falsches sage. Die Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wenn ich jetzt mal so das auseinanderpflücke, diesen Vers, und überlege, die vollkommene Liebe, was ist vollkommen und was ist die Liebe? Gott. Ganz einfach. Das ist die 100-Punkte-Antwort in der Jungschar. Die Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Also Gott treibt die Furcht aus. Korrekt, kann man so sagen. Oder? Kommt ihr klar? Und es ist auch richtig, dass die Furcht nicht in der Liebe ist. Weil Gott ist die Liebe und er fürchtet sich nicht, sage ich jetzt mal so. Was uns Furcht bringt in unserem Leben ist, dass wir denken, dass wir eine Strafe zu erwarten haben. Das bringt uns Furcht. Da steht, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollkommen in der Liebe. Also, einerseits richtig, ich bin nicht vollkommen in der Liebe, andererseits falsch. Weil wenn ich den Herrn Jesus lieb habe und der Herr mein Hirte ist, dann bin ich schon in dieser vollkommenen Liebe, weil ich habe ihn mal in mein Herz gelassen und angenommen. Und als mein Erlöser und mein Retter angenommen. Geistlich gesehen bin ich schon in dieser vollkommenen Liebe. Menschlich gesehen bin ich es nicht. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum ich mich noch so fürchte immer. Aber ich brauche mich nicht zu fürchten im finsteren Tal, steht hier. So fürchte ich kein Unglück, sagt der König David, denn du bist bei mir. Johannes 16, Vers 33. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern in einer Rede, bevor es ernst wird mit ihm, wo er weiß, er wird jetzt bald ans Kreuz kommen. Und da sagt er noch in dem Vers davor seinen Jüngern, es wird so sein, dass ihr bald euch zerstreuen werdet vor lauter Panik und Angst, und aber der Vater wird bei ihm sein. Lesen wir es nochmal, diesen Vers 16,32 in Johannes. Johannes 16, Vers 32. Siehe, es kommt die Stunde und sie ist jetzt schon da, wo ihr euch zerstreuen werdet, jeder in das Seine, und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Ich sehe da so ein bisschen so eine Parallele zu dem Psalm, wo der Herr Jesus sagt, er ist nicht allein, der Vater ist bei ihm. Genauso hat der König David gedacht, ich bin nicht allein im finsteren Tal, der Vater ist bei mir, mein guter Hirte ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Und das wünscht auch dieser Psalm uns, dass wir Frieden haben in Gott. Das hat der Herr Jesus zu seinen Jüngern geredet, dass sie kapieren, der Vater ist bei ihnen. Sie brauchen sich nicht zu fürchten. Genauso schreibt der König David das uns, dass er nicht allein in diesem finsteren Tal ist, dass sein guter Hirte bei ihm ist. Er braucht sich nicht zu fürchten. Und er kann in diesem Frieden, stellt euch das mal vor, man geht durch so ein ganz gruseliges Tal, was dunkel ist und was weiß ich, hinter jeder Hecke könnte ein Löwe lauern. Und du gehst da im Frieden durch, weil du weißt, der gute Hirte ist bei dir. Sein Stecken, den Knüppel, den hat er dabei. Wenn der Löwe kommt, haut er ihm einen auf den Dez. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Schöner Vers. Wunderschöner Vers. Und gehen wir mal weiter zu Jesaja 53 wieder, den zweiten Teil dieses Verses, der ist nämlich auch wunderschön. Jesaja 53, den zweiten Teil, oft zitiert in der ersten Stunde. Also der erste Teil war, wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich auf seinem Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben in dieser Welt. Weil der Jesus hat, weil Gott unsere Schuld, unsere Strafe, vor der wir uns fürchten, ihr erinnert euch an 1. Johannes 4, Vers 18, die Furcht rechnet mit Strafe. Und diese Strafe hat Gott schon auf den Herrn Jesus gelegt. Steht hier. Der Herr warf unsere Schuld auf unser aller Schuld auf ihn. Demzufolge brauche ich mich nicht mehr fürchten. Und ich sehe das auch im Leben von König David oft. In Situationen, wo man eigentlich, wenn man seine Geschichte liest, sagt, okay, was hat er da durchgemacht, der arme Kerl? Dem ist doch das Herz bestimmt in die Hose gerutscht. Aber nein, David hat sich nicht gefürchtet, weil der Herr bei ihm ist. Der Stecken und der Stab, die bieten Schutz und Trost, die vom Hirten. So das Werkzeug vom Hirten, er hat einen Stecken, oder einen Knüppel, mit dem er auch mal sich gegen wilde Tiere wehren kann. Und der Stab, mit dem er dieses Schäflein mal zurechtzuppeln kann, wenn es mal wieder aus der Bahn läuft, die bieten uns Schutz und Trost. Also dieses finstere Tal, vor dem wir uns fürchten, ist kein Grund mehr zum Fürchten, weil Gott quasi uns damals da drin niemals allein lassen wird. Also diese Furcht, dass ich da durch muss, dass es eine Art Strafe ist, ist es nicht, weil Gott diese Strafe auf den Herrn Jesus gelegt hat. Ich brauche mich nicht mehr fürchten. Vers 5. Unser Herr, der Herr Jesus, Gott der Vater, die sind perfekte Gastgeber. Perfekte Gastgeber. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt und mein Becher fließt über. Wunderschön. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ich weiß jetzt nicht, aus welcher Sicht David das gesehen hat. Wenn ich so seine Geschichte lese, weiß ich, er war ja auch mal bei den Philistern, hat sich da versteckt vor dem Saul und hatte dort sein Auskommen und hatte im Angesicht seiner Feinde, die Philister waren ja Feinde Israels, hat er trotzdem einen gedeckten Tisch gehabt und sein Auskommen gehabt. Vielleicht hat David das hier mit gemeint. Ich habe auch in Kommentaren versucht, irgendwas dazu zu finden. Ich habe keinen Kommentar richtig dazu gefunden. Deswegen sage ich das jetzt einfach so, dass ich denke, dass er vielleicht an diesen Moment gedacht hat, wo er bei seinen Feinden, selbst bei seinen Feinden, einen gedeckten Tisch hatte. Vielleicht hat er aber auch diese Stelle betrachtet aus der Sicht eines Schafes, wo das Schäflein da sitzt in seinem grünen Gras mit dem frischen Wasser und drumherum sind die Feinde, sprich die Raubtiere, der Bär, der Löwe, der Wolf, die sie am liebsten reißen wollten, aber es nicht können, weil der Hirte da ist. Vielleicht ist es auch ein Bild dahin, dass das Schäflein einfach in Sicherheit sich weiß und trotzdem die Feinde um ihn herum sind, im sicheren Grün sitzt und sein Auskommen hat, sein frisches Gras, seine leckeren Kräuter und sein frisches Wasser. Und zu dem Ganzen hinzu kommt noch, dass dieser perfekte Gastgeber uns auch noch segnet. Das Bild des Öls auf den Kopf schütten ist oft im Alten Testament ein Bild auf Segen, der von Gott ausgeschüttet wird über uns. Wie lieb ist Gott? Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt und mein Becher fließt über. Wie gut unser Gott ist, gibt ein weiterer Psalm 34 mit ein paar Versen zum Ausdruck. Das finde ich immer so einen schönen Vers. Warte mal, war das 34? Das war 34. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Das sind doch so drei Verse, die das voll wiedergeben, wie unser Herr sich für uns sorgt. Im Angesicht unserer Feinde, im Angesicht unserer Furcht brauchen wir nichts zu befürchten und können sogar schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Das ist so ein schöner Vers und wohl dem, der auf ihn traut. Wir haben keinen Mangel, steht hier, die den Herrn fürchten. Und selbst die starken jungen Löwen, die es einfach haben könnten, was zu reißen, die darben Hunger. Und die, die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Was für einen Gott haben wir? Perfekter Gastgeber, da kann jeder Gourmet-Party-Service einpacken, wenn der Herr Jesus auftischt. Johannes 10 will ich noch lesen, Vers 10. Ist auch ein schöner Vers, der dazu passt. Johannes 10, Vers 10. Wir wissen aus Johannes 10, dass es da auch steht, dass der Herr Jesus unser guter Hirte ist. Aber der Vers davor, bevor er das sagt, ist auch sehr schön. Passt auch sehr schön dazu. Entschuldigung, ich kann es nicht momentan auswendig aufsagen, obwohl ich ihn kenne. Nein, das war nicht Johannes 10, Vers 10. Doch, der zweite Teil. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Das ist das Bild dieses Bechers, den der König David hier gebraucht, der überfließt. Das will der Herr Jesus. Der ist gekommen, dass wir diesen Überfluss in unserem Leben haben. Und wenn ich immer wieder dran denke, was wir für einen Gott haben, das mache ich oft, wenn ich weiß, ich gehe jetzt runter zu einem sehr, sehr schwierigen Patienten, wo ich wirklich Not habe, weil ich weiß, da kann ich nichts recht machen, egal was ich mache, es ist falsch. Dann sage ich mir manchmal diesen Psalm auf. Oder dann denke ich dran, wie Gott 185.000 Feinde des Volkes Israel in einem Nu getötet hat. Und denke mir dann, was für einen Gott habe ich auf meiner Seite? Ist das nicht wunderbar? So einen Gott haben wir auf unserer Seite. Und es ist so, dass er noch heute noch genau die gleiche Macht hat. Es ist nicht so, dass das Altes Testament war und das zählt für uns heute gar nicht mehr, sondern es ist real, dieser Gott ist da und er ist jetzt da und er hat das getan, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und dann sagt der Herr Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Vers 6. Jetzt sind wir schon fast am Ende. Entschuldigung, ich brauche ein Konzept. Ich habe den Psalm nämlich anders auswendig gelernt, als ich ihn hier aufgeschrieben habe. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück in das Haus des Herrn lebenslang. Nur Güte und Gnade werden uns folgen ein Leben lang. Der Herr Jesus weiß um unsere Not als Menschen, dass wir einfach furchtsam sind. So ähnlich wie halt diese Schafe, wie der Ralf das damals in seiner Predigt gesagt hat. Dumm sind wir leider und können uns nicht richtig sauber halten und sind orientierungslos, würden ertrinken, wenn wir an einen Fluss gehen. Da würden wir reingehen, weil wir so dumm sind und dann würden wir ertrinken. Aber der Herr Jesus ist so und Gott ist so, dass er uns Güte und Gnade schenkt unser Leben lang. Diese Güte und Gnade äußert sich auch in seinem Stecken und Stab. Dieser Stecken, der da ist, um uns zu verteidigen vor dem Feind. Das macht der Herr Jesus, das macht Gott, der schützt uns. Und dieser Stab ist da, der Hirtenstab, der Ralf hat es damals erzählt, hat so einen Haken, dass man so ein Schäfchen auch mal zurückziehen kann, vor gefährlichen Situationen bewahren kann, so wieder in die rechte Spur bringen kann. Das ist doch Güte und Gnade für mich, wenn ich das weiß. Allein schon dieses Wissen, das muss noch nicht mal so real da sein, aber allein schon dieses Wissen ist für mich Güte und Gnade, dass ich weiß, Gott ist bei mir und er sein Stecken und Stab, die trösten mich. Und diese Güte und Gnade werden mir mein Leben lang da sein. Und zwar wie? Unverdient. Ich habe es nicht verdient, weil ich dieser Held bin, sondern ich bin einfach ein Schäfchen. Unverdient. Warum? Weil der Herr Jesus mich so lieb hat. Und dann werden wir nicht, wie bei einem anderen Gastgeber, stellt euch eine schöne Hochzeit vor, so richtig, es ist gute Laune, alle sind gut drauf, es gibt gutes Essen, leckerer Wein und was weiß ich. Und man trifft Leute, die man schon lange nicht mehr getroffen hat. Und dann irgendwann ist dieses Fest vorbei. Und man muss wieder nach Hause gehen, weil der Gastgeber sagt, klack, Licht aus, Leute, es ist vorbei, es ist 2 Uhr morgens, jetzt reicht's. War ein schönes Fest, danke, dass ihr alle da wart. Aber hier heißt es, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Oder ich werde zurückkehren, könnte man auch übersetzen. Aber mir gefällt die Übersetzung, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da, weil es ist so bei unserem Gott. Ich werde nicht nach dem guten Festmahl, was er mir bereitet hat, wieder weggeschickt, sondern dieses Festmahl bleibt in Ewigkeit. Ich habe eine Wohnung bereitet bekommen von meinem Herrn im Himmel und da werde ich eine Ewigkeit sein. Und diese Ewigkeit hat bei uns jetzt schon begonnen im geistlichen Sinne, dass diese Ewigkeit jetzt schon da ist und diese Güte und Gnade, genau wie seine Güte und Gnade und sein Trost und sein Stecken und Stab jetzt schon da sind, so wird dieser Gedanke da sein, bis in alle Ewigkeit, dass ich in seinem Schutze bin und ich werde bei ihm sein, immer da. Ich weiß es nicht, ob König David diesen Gedanken hatte, dass es schon diese Wohnung ist, die ihm bereitet ist, aber ich gehe davon aus, dass er auf jeden Fall über die Ewigkeit Bescheid wusste und dass er da einziehen darf für immer und ewig. Also wenn ich jetzt nochmal so rekapituliere, der Psalm 23 ist, der finde ich, ein sehr, sehr trostreicher Psalm. Bei dem Gott uns Versprechen macht, die er auch hält, weil in ihm keine Veränderung ist.